NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die Attentäter von Brüssel haben offenbar vorgehabt, weitere Anschläge in Frankreich zu begehen. Das hat die belgische Polizei heute bekannt gegeben. In Großbritannien zeigt sich Regierungschef Cameron reuig und veröffentlicht seine Steuererklärungen der vergangenen Jahre. Und die Recherche in den Panama-Papieren zeigt noch etwas anderes. Das Rote Kreuz wurde offenbar zur Absicherung von Briefkastenfirmen missbraucht. Die Wirkungen der Panama Papers, dazu auch unser Kommentar heute Abend. Außerdem, der ukrainische Ministerpräsident ist zurückgetreten und Fußball heute Abend mit zwei Derbys im Westen. Seit den Anschlägen von Brüssel wurde er gesucht, der Mann mit Hut. Jetzt hat die belgische Polizei ihn gefasst, nachdem viele Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht worden waren. Und nicht nur das, er wird auch mit den Anschlägen von Paris in Verbindung gebracht. Wie die Ermittler herausgefunden haben, habe die Gruppe eigentlich in Frankreich weitere Anschläge verüben wollen. Man habe die Pläne aber geändert, weil der Fahndungsdruck zu groß gewesen sei. Am Brüsseler Flughafen haben sich lediglich zwei Mittäter des Festgenommenen in die Luft gesprengt. Die belgischen Ermittler sind selbst überrascht von ihrem schnellen Erfolg, raten aber weiter zur Wachsamkeit. Kai Küstner.
Brüssel war für die Terroristen den Ermittlern zufolge eine Verlegenheitslösung. Weil die Fahndung so schnell vorangeschritten sei, hätten die unter Zeitdruck entschieden, doch die belgische Hauptstadt ins Visier zu nehmen. Ursprünglich hatten die Attentäter laut Staatsanwaltschaft abermals in Frankreich zuschlagen wollen. Erhärtet wird diese Theorie dadurch, dass die Ermittler kurz nach den Brüssel-Anschlägen im Müll den Computer von einem der Selbstmordattentäter von Ibrahim El-Bakrawi nämlich gefunden hatten. Als sogenanntes Testament bezeichnete die Staatsanwaltschaft damals ein darauf entdecktes Dokument. Darin beschreibt El-Bakrawi eindringlich, wie er ständig auf der Flucht sei, sich nirgendwo mehr verstecken könne. Kurz danach sprengte er sich am Flughafen in die Luft. Vermutlich war es auch die Festnahme Salah Abdeslams, eines mutmaßlichen Paris-Angreifers, was die Dinge beschleunigte. Die Terrorzelle musste befürchten, dass er auspacken und entscheidende Hinweise liefern würde. Belgischen Medien zufolge haben die Ermittler die neuen Informationen den Aussagen des am Freitag gefassten Mohamed Abrini zu verdanken. Der scheint sich überhaupt als einigermaßen gesprächig zu erweisen. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte Abrini gestern zugegeben, der sogenannte Mann mit dem Hut, der bisher verzweifelt gesuchte dritte Verdächtige vom Brüsseler Flughafen zu sein. Überwachungskameras zeigten ihn mit heller Jacke und dunklem Hut und filmten die zweistündige Odyssee des Mannes hinein in die Brüsseler Innenstadt, wo sich die Spur verlor. Bis zur Festnahme Abrinis. Wie die belgischen Behörden mitteilen, habe Abrini zugegeben, den Anorak in den Müll geworfen und seinen Hut verkauft zu haben. Was im Nachhinein bizarr anmutet, dürfte Abrini doch gewusst haben, dass nach genau diesem Hut fieberhaft gefahndet werden würde. Immer klarer wird jedenfalls, wie eng verflochten die Terrorserien von Brüssel und Paris miteinander sind. Schon länger war Mohamed Abrini zur Fahndung ausgeschrieben im Zusammenhang mit den Paris-Anschlägen vom November 2015. Bestätigte die belgische Staatsanwaltschaft. Abrini gilt als einer der Vorbereiter der Attentate in der französischen Hauptstadt. Nun scheint sich auch seine Verstrickung in die Brüssel-Anschläge nachweisen zu lassen. Auch wenn noch unklar ist, warum er seinen mitgebrachten Sprengsatz am Flughafen nie zündete. Nun ist klar, dass den Belgiern mit den Festnahmen am Freitag innerhalb nur weniger Stunden ein gleich doppelt schwerer Schlag gegen die Paris-Brüsseler Terrorzelle gelungen war. Denn noch ein weiterer, bislang verschollener Mann ist ihnen dabei ins Netz gegangen. Ein Verdächtiger mit dem Namen Osama K. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er ein Helfer des Metro-Attentäters von Brüssel ist. Osama K. ist demnach auch der Mann, der in einem Einkaufszentrum die Reisetaschen besorgte, in denen die Angreifer später ihre Sprengsätze verstecken sollten.
In den Enthüllungen über Briefkastenfirmen, den Panama Papers, fanden sich auch Hinweise auf den britischen Premierminister Cameron. Dessen Vater besaß nämlich eine solche Briefkastenfirma und Sohn Cameron hatte daran Anteile. Diese habe er jedoch bereits vor Amtsantritt nicht mehr besessen. Für diese Aussage brauchte der Politiker allerdings vier Interviews. Salamitaktik heißt das im Deutschen. Auf dem Parteitag seiner konservativen Partei gab sich Cameron gestern zerknirscht. Das sei für ihn keine gute Woche gewesen. Und wie versprochen legte Cameron heute seine Steuererklärungen der vergangenen Jahre auf den Tisch. Scheint alles in Ordnung zu sein. Warum dann also das Zaudern? Stephanie Pieper berichtet.
Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, den noch kein britischer Premierminister vor ihm unternommen hat. In einer 3 Seiten langen Übersicht hat David Cameron veröffentlicht, was er seit 2009 verdient und wie viel Steuern er gezahlt hat. Demnach verfügte der Mann in 10 Downing Street etwa im Finanzjahr 2014-15 über ein Einkommen von rund 200.000 Pfund. Sein Gehalt als Regierungschef Einnahmen aus der Vermietung des Londoner Hauses, eine Aufwandsentschädigung der konservativen Partei sowie Zinsen auf Erspartes. An den Fiskus führte er auf diese Einnahmen knapp 76.000 Pfund ab. Der Steuerfachanwalt Robert Levy sagte in der BBC, er habe in Camerons Unterlagen nichts entdeckt, was ihm komisch vorkomme.
Honestly, when I looked at the information that came out last night, there was nothing that really made me raise my eyebrows.
Die jetzt veröffentlichte Zusammenfassung zeigt allerdings auch, der Premier hat nicht nur nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2010 300.000 Pfund geerbt, sondern im Jahr danach von seiner Mutter eine zunächst steuerfreie Schenkung über insgesamt 200.000 Pfund erhalten. Das an sich hält Anwalt Levy für nicht ungewöhnlich. Aber diese Schenkung dürfte, wie das Erbe, die Frage aufwerfen, zu welchem Teil das Geld aus den umstrittenen Offshore-Investments des Vaters stammt. Oppositionsführer und Labour-Parteichef Jeremy Corbyn jedenfalls ist noch nicht zufrieden. Wir wollen Camerons vollständige Steuererklärungen sehen. Wir müssen wissen, warum er überhaupt sein Geld offshore investiert hat und was er damit verdient hat, bevor er Premier wurde. Diese Fragen muss er beantworten, und zwar im Parlament. Nach tagelangem Hin und Her hatte Cameron erst am Donnerstag eingestanden, dass er und seine Ehefrau 13 Jahre lang Anteile am Blairmore-Fonds besaßen, den sein verstorbener Vater einst in Panama aufgelegt hatte. Das Paar habe die Erträge daraus immer voll versteuert. Aus dem Verkauf Anfang 2010 machten die Camerons einen Profit, auf den wegen des Freibetrages keine Kapitalertragssteuer anfiel. Gestern dann räumte der Premier zerknirscht Fehler ein beim Umgang mit den Enthüllungen aus den Panama Papers. Dafür sei allein er selbst verantwortlich.
And don't blame number 10 Downing Street or nameless advisors, blame me. And I will learn the lessons.
Er werde seine Lektion lernen, versprach Cameron. Der hofft, durch die Offenlegung seiner Steuerunterlagen einen Schlussstrich unter die Affäre zu ziehen.
Der britische Premierminister Cameron kommt also vermutlich noch einmal mit einem blauen Auge davon. Aber es bleibt sein Geheimnis, warum er nicht offensiv mit den Informationen umgegangen ist und alles bereits bei der ersten Nachfrage eingeräumt hat. Die Panama Papers, in denen WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung recherchieren und im folgenden Fall ist es auch die Schweizer Sonntagszeitung, die haben noch weitere zweifelhafte Praktiken ans Tageslicht gefördert. Offenbar sind im Namen des Internationalen Roten Kreuzes, jedoch ohne dessen Einwilligung, Offshore-Firmen gegründet worden. Kerstin Mücke.
Das Prinzip funktioniert so. Wenn ein Kunde für seine Briefkastenfirma ein Konto eröffnen will, muss er der Bank gegenüber angeben, wer der wirtschaftlich Berechtigte seiner Firma ist. Damit der Name des Firmenbesitzers außen vor bleibt, nennt er als Aktionär eine von Mossack Fonseca speziell eingerichtete Stiftung. Deren Begünstigter ist das Internationale Rote Kreuz. So bleibt im Dunkeln, wer wirklich das Konto eröffnen will.
Das ist der Grund, weshalb wir diese Struktur mit dem Roten Kreuz aufgebaut haben. So ist es nicht kompliziert.
Warum dem Roten Kreuz bis zur Veröffentlichung der Panama Papers unbekannt ist, dass es bei hunderten Offshore-Firmen eine Rolle spielt, zeigt eine weitere interne Mail. Dort heißt es, Zitat:
Bitte beachte, dass gemäß Gesetzgebung in Panama Begünstigte einer Stiftung ohne deren Wissen eingesetzt werden können. Will heißen, das Internationale Rote Kreuz hat von der Abmachung nichts gewusst.
Für den Zweck der Verschleierung betreibt Mossack Fonseca gleich mehrere Stiftungen. Eine wurde der Sonntagszeitung zufolge in knapp 100 Fällen als Aktionärin eingesetzt, eine zweite, die Faith Foundation, in 400. Darunter sind auch heikle Firmennetzwerke. Eines betrifft den Korruptionsskandal um die ehemaligen argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner. Dabei sollen laut argentinischer Staatsanwaltschaft Dutzende Millionen Dollar veruntreut und außer Landes gebracht worden sein. US-Gerichtsunterlagen zufolge spielen dabei Firmen, die über Mossack Fonseca gegründet wurden, eine Rolle. Auf dem Papier gehören sie der Faith Foundation. Auch beim Kauf von Häusern in bester Lage in London durch den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Khalifa bin Zayed Nayan, steht am Schluss einer komplizierten Firmenkette die Faith Foundation. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz kritisiert diese Praxis scharf. Es bedeute ein enormes Risiko, vor allem wenn das Rote Kreuz dadurch vermeintlich in Verbindung mit einer Firma steht, die in einem Kriegsgebiet einer Partei zugerechnet werden könne. Das Komitee vom Internationalen Roten Kreuz kündigte auf Nachfrage des NDR an, alles in seiner Macht Stehende zu tun, diese Praxis zu stoppen.
Also nicht nur zur Steuervermeidung wurden Briefkastenfirmen gegründet, sondern auch zur Verschleierung der wahren Besitzverhältnisse. Das alles haben uns die Panama-Papiere gelehrt und es ist erst eine knappe Woche her. Bislang hat es die Politik an Entschlusskraft vermissen lassen, dagegen vorzugehen. Sie sollte jetzt nicht erneut eine Gelegenheit verstreichen lassen, meint Andreas Braun in seinem Kommentar.
Ermittlungen in zig Ländern der Welt. Staatsanwaltschaften möchten selbst in die Panama Papers schauen, um auch wirklich alles Relevante mitzubekommen. Keiner, der betrogen hat, soll ohne Strafe davonkommen, versprechen Finanzminister und Regierungschefs. Einige Mitglieder der politischen Führungsriege sind außerdem selbst schwer unter Druck gekommen, zuletzt sogar der britische Premier David Cameron. Die Panama Papers haben ohne Zweifel etwas bewegt. Ein schnelles Zurück zur Tagesordnung ist nicht vorstellbar. Doch die persönlichen Konsequenzen vieler Betroffener und die umfangreichen Ermittlungen, so wichtig sie sind, dürfen nur der Anfang der Reaktion auf die Enthüllungen sein. Zu oft schon hat die Politik Momente wie diesen vergehen lassen, in denen ein Schlaglicht auf eine dubiose Finanzwelt, ein paralleles Schattenreich geworfen wird. Wenn das öffentliche Interesse da ist, die Notwendigkeit für mehr Regulierung auf breite Akzeptanz stößt. Dabei gibt es auf so vielen Ebenen Handlungsbedarf. Deutschland selbst liegt auf dem Index der Schattenfinanzen, den das Netzwerk Steuergerechtigkeit erstellt, auf dem traurigen 8. Platz. Er bildet ab, wie gut die Voraussetzungen in einem Land für Steuerbetrug und Geldwäsche sind. Mithilfe dubioser Geschäfte, vor allem im Immobilienbereich, fließen einer Studie zufolge jedes Jahr etwa 30 Milliarden Euro Schwarzgeld nach Deutschland und werden hier gewaschen. Das Finanzministerium weiß das, es hat die Studie in Auftrag gegeben. In Europa schieben Großkonzerne ihre Gewinne so lange umher, bis sie fast gar keine Steuern mehr zahlen. Länder wie Luxemburg, Holland oder Irland machen mit und haben kein Interesse an strengeren Regeln. Und dann natürlich die Steuerparadiese weltweit, wie Panama, die Virgin Islands oder die Caymans. Hier gehen nicht nur Milliarden an Steuergeldern verloren, die anderswo gebraucht würden. Allein Deutschland gehen nach Angaben der deutschen Steuergewerkschaft 10 Milliarden Euro jährlich durch die Lappen. Auch Kriminelle, Terroristen und Despoten finden hier einen sicheren Hafen für ihre Gelder und finden Hilfe, internationale Sanktionen zu umgehen. 2014 hatten sich die G20, also die 20 größten Industrienationen, auf einen 14-Punkte-Plan geeinigt, mit dem Steuerflucht und anonyme Geldflüsse bekämpft werden sollten. Nur an der Umsetzung hapert es seitdem vielerorts. Die Panama Papers sollten jetzt ein Feuer unter den Regierungen entfachen, damit sie handeln, fordert deshalb ein Sprecher von Transparency International. Man kann ihm nur beipflichten und hoffen, dass die Politik auch international dieses Mal entschlossen handelt, statt den Moment wieder vorbeizieht. Zu lassen.
Der Kommentar von Andreas Braun im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.43 Uhr. Nach fast zwei Monaten Regierungskrise in der Ukraine hat Ministerpräsident Jatsenyuk seinen Rücktritt erklärt. Das Parlament der Ukraine wird vermutlich am Dienstag über den Amtsverzicht entscheiden. Und seit dem Machtwechsel in der Ukraine im Frühjahr 2014 hatte Jatsenyuk die Regierung geführt. In den letzten Monaten allerdings, da hatte sich das Verhältnis zu Präsident Poroschenko verschlechtert. Im Februar scheiterte eine Abwahl Jatsenyuks im Parlament. Über den Machtkampf in der Ukraine berichtet Markus Sambale.
Ministerpräsident Jatsenyuk gibt sich geschlagen im Machtkampf mit Präsident Poroschenko. Nach Monaten der politischen Turbulenzen und nach wochenlanger Hängepartie kündigte Jatsenyuk an, am Dienstag solle das Parlament in Kiew seinen Rücktritt beschließen. Er wolle den Weg freimachen für die Bildung einer neuen Regierung. In seiner Erklärung übte Jatsenyuk auch Kritik an Poroschenko. Jatsenyuk sagte, die Krise sei künstlich herbeigeführt worden. Das Betreiben, ihn aus dem Amt zu drängen, habe die Politiker blind gemacht und ihren Reformwillen gebremst. Seine Kritiker warfen Jatsenyuk vor, Reformen verschleppt und nicht entschlossen genug gegen die verbreitete Korruption gekämpft zu haben. In der Bevölkerung hat Jatsenyuk praktisch keinen Rückhalt mehr. In Umfragen bekam seine Arbeit zuletzt nur noch 1% Zustimmung. Viele Menschen beklagen, dass die kaum durchschaubaren Abhängigkeiten zwischen Politikern und superreichen Oligarchen weiter bestehen. Ein Großteil der Ukrainer leidet währenddessen unter den Folgen der schweren Wirtschaftskrise. Arseni Jatsenyuk war einer der Anführer der Maidan-Proteste im Winter 2013-2014 gewesen. Nach dem Umsturz in Kiew wurde er zunächst Ministerpräsident einer Übergangsregierung und später nach den Parlamentswahlen im Amt bestätigt. Er galt gerade im Westen als Hoffnungsträger. Als Nachfolger für Jazenjuk wird Parlamentspräsident Wladimir Groysman gehandelt. Der 38-Jährige gilt als Zögling von Präsident Poroschenko und war schon einmal als Ministerpräsident im Gespräch.
Flüchtlinge, die in Griechenland, die vor dem 20. März über die Türkei ins Land gekommen sind, die fallen nicht unter den Vertrag zwischen der EU und der Türkei über die Rückführung. Sie müssen einen Asylantrag stellen und in ein griechisches Auffanglager gehen. Und viele von ihnen kampieren aber trotzdem weiterhin im Grenzort Idomeni. Dort hat sich heute mal wieder die Spannung entladen. Etwa 500 haben dort versucht, den Grenzzaun zu Mazedonien zu durchbrechen. Thomas Burmann berichtet.
Verzweifelte Menschen, dramatische Szenen heute am Grenzzaun zwischen Griechenland und Mazedonien. 11.000 Flüchtlinge harren hier aus, manche seit 8 Wochen. Mal in Schlamm und Regen, mal unter heißer Sonne und oft mit Hunger im Bauch. Sie sind geflüchtet aus Syrien, aus dem Irak oder aus Afghanistan. Sie wollen endlich weiter, und zwar nach Deutschland oder nach Schweden, sich dort eine neue Existenz aufbauen. Heute marschieren wir los, verkündet der Flüchtling Abu Mohammed aus der syrischen Stadt Deir az-Zor mit entschlossener Stimme. Heute ist der entscheidende Tag für alle. Entweder wir gehen jetzt rüber oder wir sterben in Griechenland. Heute ist der letzte Tag. Das ist unsere letzte Hoffnung. Sie wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht mehr auf die EU hoffen. Macht die Grenze auf, rufen sie. Und wir haben unsere Kinder dabei und unsere Frauen, sagt ein junger Familienvater. Helft uns, so fleht er die Journalisten an. Dann, plötzlich, rennen mehrere hundert Flüchtlinge los, quer über ein Feld zum Grenzzaun hin. Doch die mazedonische Grenzpolizei schießt Tränengasgranaten über die Grenze. Zwar bestreiten die mazedonischen Behörden, Tränengas eingesetzt zu haben, Fernsehbilder beweisen aber das Gegenteil und zeigen, wie mazedonische Grenzpolizisten Tränengas über die Grenze feuern. Manche Flüchtlinge werfen voller Wut und Verzweiflung Steine zurück. Einige schaffen es sogar, 3-4 Meter des Zaunes niederzureißen. Aber mazedonische Grenzsoldaten mit Helm und Gasmaske drängen die Flüchtlinge zurück auf griechisches Gebiet. Einige Flüchtlinge müssen sich von Ärzten behandeln lassen. Sie haben Atemprobleme wegen des Tränengases. Manche haben sich am Grenzzaun mit den messerscharfen Stacheln Schnittwunden zugezogen. Und viele Flüchtlinge haben ein Flugblatt in arabischer Sprache in der Hosentasche. Ein Flugblatt, das gestern im Flüchtlingslager Idomeni verteilt wurde und in dem zum Sturm auf die Grenze aufgerufen wurde. Wer hinter dieser Flugblattaktion steckt, ist unklar. Viele Flüchtlinge aber hatten aufgrund dieses Flugblatts Hoffnung geschöpft, Mazedonien würde endlich die Grenze öffnen. Manche Flüchtlinge sind heute extra aus anderen Lagern nach Idomeni gekommen, denn sie dachten, vielleicht stimmt es ja und wir dürfen heute das Elend hier verlassen. Sie alle aber sind jetzt zurück im Elendslager Idomeni. Wieder haben sie ein Stück Hoffnung verloren, wieder ist ihre Verzweiflung gewachsen.
Zurzeit beschäftigen sich die Medien ja ausführlich mit den Panama Papers, also mit den Dokumenten, die WDR, NDR und Süddeutscher Zeitungen zugespielt wurden. Neudeutsch gesprochen sind diese Informationen geleakt worden, also durch einen Menschen aus dem Datenbestand der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama entwendet worden. Anders verhält es sich beim Kölner Verlagshaus Dumont Schauberg. Dort waren die Tageszeitungen des Verlages heute über mehrere Stunden nicht erreichbar, nachdem Kundendaten inklusive Passwörtern im Netz aufgetaucht waren. Man sei Opfer eines Hackerangriffs geworden, hieß es beim Verlag. Zeitungen in Köln, in Hamburg und in Berlin waren online nicht zu lesen. Lars Krupp berichtet.
Wer heute die Homepages von Express, Kölner Stadtanzeiger oder der Morgenpost besuchen wollte, hatte Pech. Gab man die Webadresse ein, bekam man die Antwort Server nicht erreichbar. Nach Darstellung der Mediengruppe Dumont mit Sitz in Köln wurde das System aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, weil es einen Hackerangriff auf den Verlag gegeben habe. In einer Mitteilung räumt der Verlag ein, dass Hacker Zugriff auf Daten auf den Servern gehabt haben könnten. Inzwischen sei die Sicherheitslücke geschlossen worden und die Homepages sind seit dem späten Nachmittag wieder erreichbar. Die Passwörter von Kunden, die zum Beispiel digitale Zeitungsausgaben auf dem Tablet lesen, seien gesperrt und zurückgesetzt worden, erklärt der Verlag auf den Webseiten. Kunden, die das gleiche Kennwort bei Dumont und bei anderen Webanwendungen nutzen, sollten dieses ändern, empfehlen Sicherheitsexperten. Hacker könnten sonst zum Beispiel einen Online-Shopping-Account missbrauchen. Technikjournalisten gehen davon aus, dass Name, Adresse und Passwort von Abokunden über Stunden einsehbar waren. Als Beleg wurde beim Kurznachrichtendienst Twitter das Foto eines Studentenausweises veröffentlicht, der auf einem Dumont-Server gespeichert gewesen sein soll. Die Technikjournalisten kritisieren, dass Dumont die Kundendaten nicht ausreichend geschützt und verschlüsselt hat. Im Technikblog Crumbling Walls heißt es sogar, dass der Verlag selbst einen Datenleck produziert hat, weil ein interner Server aus Versehen geöffnet wurde. In sozialen Netzwerken gibt es deshalb viel Kritik. Dort heißt es, dass Dumont Vertrauen verspielt hat, unabhängig davon, ob es einen Hackerangriff oder ein Datenleck gab.
Die Menschen in einem Ort im indischen Bundesstaat Kerala hatten sich wie jedes Jahr auf ein farbenfrohes Feuerwerk gefreut und waren zu Tausenden zur Tempelanlage im Dorf Paravur gekommen. Doch das geriet dann zur Katastrophe, denn das Feuerwerk geriet außer Kontrolle. Es gab unkontrollierte Explosionen und Brände. Mehr als 100 Menschen starben, 300 wurden verletzt.
Alle großen indischen Nachrichtensender zeigen Sondersendungen zur Feuersbrunst im Puttingal-Devi-Tempel. Das Ausmaß des Unglücks macht den Moderator von NDTV aus Neu-Delhi sichtbar fassungslos.
More than 100 people dead, more than 350 people injured in a horrific fire at a temple.
Mehr als 100 Tote und mehr als 300 Verletzte durch ein entsetzliches Feuer in einem Tempel in Kerala, sagt er und fügt an.
It happened at 3 a.m. in the morning. When a fireworks display, which was not allowed, completely illegal.
Es geschah um 3 Uhr morgens, als ein komplett illegales Feuerwerk in Anwesenheit von 15.000 Menschen gezündet wurde.
There were more than 100 kilos.
Es gerieten über 100 Kilogramm hochexplosiver Feuerwerkskörper in Brand. Ihre Sprengkraft ist für diese Tragödie verantwortlich.
And which resulted in this horrific tragedy.
Der Puttingal-Devi-Tempel im südindischen Bundesstaat Kerala ist für seine Feier zum regionalen hinduistischen Neujahrsfest Vishu bekannt. Zu dieser religiösen Feier gehört auch ein nächtliches Feuerwerk. In den vergangenen Jahren soll es dort sogar regelrechte Feuerwerkswettbewerbe gegeben haben. Feuerwerkskörper sind ein fester Bestandteil vieler religiöser Feiern in Indien. Es kommt immer wieder zu Unfällen, oft wegen fahrlässiger Lagerung, mangelhafter Kontrollen oder Schmiergeldzahlungen. Oft sind religiöse Festivals auf Tempelgeländen auch überfüllt, sodass im Unglücksfall Fluchtwege versperrt sind. Heute in den frühen Morgenstunden trafen die Funken von bereits gezündeten Feuerwerkskörpern eine unsichere Lagerstätte, in der eine große Menge von Raketen und Böllern aufbewahrt wurde. Der Funkenflug löste eine Serienexplosion aus, ein Feuerball stieg auf. Ein Gebäude stürzte ein und begrub Menschen unter sich. Betonbrocken flogen durch die Luft und trafen flüchtende Menschen. Nach Angaben von Ministerpräsident Umen Chandy, der den betroffenen Bundesstaat Kerala regiert, sind viele der Todesopfer bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und können nur durch DNA-Tests identifiziert werden. Er hat eine Untersuchung des Unglücks angeordnet. Nach seinen Angaben lag keine Genehmigung für das Feuerwerk vor. Viele Verletzte haben schwere Brandwunden davongetragen. Die indische Armee hat Spezialisten für Brandverletzungen an den Unglücksort geflogen. Es sind Helikopter im Einsatz, um die Verletzten nach und nach in bessere Kliniken zu fliegen.
Über 100 Tote bei Feuerwerksunglück in Indien, der Bericht von Sandra Petersmann. Vor 6 Jahren, da stürzte das Regierungsflugzeug mit dem polnischen Präsidenten Kaczynski an Bord im russischen Smolensk ab. 96 Menschen starben dabei. Und obwohl damals viele Verschwörungstheorien kursierten, kamen russische, aber auch polnische Behörden zu dem Schluss, dass es ein Unfall war. In Polen wurde heute dieser Flugzeugabsturzopfer von Smolensk gedacht, mit neuen Gedenktafeln, Kranzniederlegungen und mit einem Namensappell.
Warschau, Powązki-Friedhof. Hier ruht Polens Elite. Hier wurde auch ein Großteil der Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk beerdigt.
Andrzej Błasik, Franciszek Gongor, Grażyna Gęsicka.
Wir fühlen uns den Menschen, die in Smolensk ums Leben kamen, verbunden. Genauso wie mit jenen, die an der Macht sind. Ich hoffe, dass wir endlich erfahren, was am 10. April 2010 wirklich passiert ist. Jetzt sind unsere Leute an der Macht. Daher gibt es Hoffnung.
Sie ist Nadia.
Experten einer von der Vorgängerregierung eingesetzten Untersuchungskommission sprechen von Pilotenfehlern, Anhänger der heutigen Regierung dagegen von einem Attentat. Beweise dafür gibt es zwar nicht, doch das soll sich ändern. Eine vom Verteidigungsminister Antoni Macierewicz nunmehr einberufene Untersuchungskommission soll neue Fakten liefern, eben ganz andere als jene, die Experten der Vorgängerregierung ans Tageslicht brachten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die jetzt eingeleiteten Untersuchungen uns erlauben werden, nicht nur herauszufinden, was tatsächlich passiert ist, sondern auch, wer dafür die Verantwortung trägt. Im Visier des nationalkonservativen Verteidigungsministers stehen vor allem Ex-Premier Donald Tusk und seine Mitarbeiter. Damit wird die Smolensk-Katastrophe zum Politikum höchsten Ranges, zumal Jarosław Kaczynski die Unfallversion nach wie vor nicht akzeptieren will und deshalb Monat für Monat seit mittlerweile 6 Jahren unermüdlich das Gleiche wiederholt. Wir müssen die Wahrheit ans Licht bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Verantwortlichen eine gerechte Strafe erhalten. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir müssen weitermachen, damit die Ehre Polens wiederhergestellt wird.
6 Jahre nach dem Flugzeugabsturz von Smolensk, der Bericht von Henryk Jaschik aus Warschau. Willkommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga, da läuft der Supersonntag mit der doppelten Derby-Portion. Gerade spielen der 1. FC Köln und Bayer Leverkusen gegeneinander. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion, wie steht es denn da?
2:0 steht's, und zwar 2:0 für Leverkusen. Julian Brandt und Chicharito haben getroffen in der ersten Halbzeit. Aktuell sind noch gut 20 Minuten auf der Uhr.
Damit kommen wir zum anderen Derby, dem Aus dem Pott, Schalke gegen Dortmund. 2:2 ist es ausgegangen. War es nun ein Revier-Derby der besseren Sorte?
In der ersten Hälfte nicht. Da war es ein lauer Sonntagskick mit viel Luft nach oben. Aber dann war Halbzeit und irgendwas muss da in der Kabine passiert sein, weil danach ging es ab. Kurz nach der Pause Shinji Kagawa mit dem 1:0 für Dortmund. Das stand noch gar nicht richtig auf der Anzeige. Da machte schon Schalke-Youngster Leroy Sané den Ausgleich. Nur ein paar Minuten später traf Matthias Ginter, Dortmund wieder vorne, aber auch das nur kurz. Gute Stunde rum, 11 Meter für Schalke, Klaas-Jan Huntelaar mit dem 2:2 Endstand. Königsblau kann damit nach turbulenten Tagen sehr gut leben. Torwart Ralf Herrmann fand, dass er und sein Team tolle Moral bewiesen haben, dass sie eben zweimal nach Gegentreffern zurückgekommen sind.
Wir waren heute Männer auf dem Platz, wie uns das vorgeworfen wurde. Und ich denke, es war ein gerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften haben ihre Torszenen gehabt. Das ist einfach ein gerechter Punkt. Hitziges Derby gewesen. Ich denke, die Zuschauer haben sich gefreut oder das ganze Ruhrgebiet oder vielleicht sogar ganz Deutschland, wer weiß das. Aber es war ein schönes Spiel und ich denke, mit einem Punkt sind beide Mannschaften zufrieden.
Na, die Dortmunder sind das, glaube ich, nicht so ganz, zumal sie selber auch teilweise schuld dran sind, dass es nichts geworden ist mit dem Derby-Sieg. Der BVB um Nuri Sahin ist nämlich nicht mit der Top-Mannschaft aufgelaufen.
Natürlich kann das ein Thema sein, ob man im Derby mit einer A oder B spielt. Und Fakt ist, dass es sowas bei uns nicht gibt, dass es nie bei uns ein Thema ist. Die Jungs haben extrem viele Spiele in den Knochen. Da muss man einfach rotieren, wenn man bedenkt, dass man zwei sehr wichtige Spiele hat noch, also jetzt eins gespielt hat und dann jetzt am Donnerstag noch das Spiel hat, ist das total vernünftig und ich glaube, jeder, der was mit Fußball zu tun hat, versteht das.
Worauf er anspielt, ist das Europa League Viertelfinale gegen Liverpool, da kann der BVB noch alles reißen. In der Meisterschaft, nach heute wahrscheinlich nicht mehr, 7 Punkte jetzt der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München.
Das zum Fußball, aber es gab ja heute sicherlich auch noch anderen Sport.
Ja, ganz genau, Eishockey zum Beispiel, die Grizzlies Wolfsburg stehen da im Finale um die deutsche Meisterschaft. Im Duell gegen Nürnberg gab es den 4. Sieg, ein 2:1 und damit trifft Wolfsburg ab Freitag im Finale auf den EHC München. Im Boxen ist Arthur Abraham seinen Weltmeistertitel im Supermittelgewicht los. Der Wahlberliner hat in Las Vegas gegen den Mexikaner Gilberto Ramirez einstimmig nach Punkten verloren. Es war Abrahams 5. Niederlage im 49. Profikampf. Ob er weiter boxt, ist fraglich. Angelique Kerbers Tenniskarriere geht definitiv weiter, allerdings ohne den nächsten Turniersieg. Wegen eines Infekts musste sie im Halbfinale von Charleston in den USA aufgeben. Die Titelverteidigung ist damit futsch. Ob Kerber kommendes Wochenende im Fed Cup gegen Rumänien spielen kann, ist im Moment nicht klar. Das wäre bitter, wenn es so wäre, denn es ist ein super wichtiges Duell. Da geht's für die deutschen Frauen um den Verbleib in der Weltgruppe der 8 besten Tennisnationen.
Danke, Alexander Lorenz aus der Sportredaktion. Das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Sie können diese Sendung nachhören als Podcast, auch herunterladen im Internet auf wdr5.de oder auch auf ndr.de/info. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.